ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Hallo und herzlich willkommen, Knut Kircher.
Hallo, Herr Atassi.
Schön, dass Sie da sind, dass Sie heute bei uns sind. Sie sind seit dem 1. Juli dieses Jahres Geschäftsführer Sport und Kommunikation bei der DFB Schiri GmbH. Das müssen wir vielleicht gleich kurz erklären. Und Sie werden von der Presse immer gerne als Deutschlands oberster Schiri bezeichnet. Inwiefern ist das irreführend?
Ja, weil es eigentlich gar nicht stimmt. Der oberste Schiedsrichter ist nach wie vor der Vorsitzende des DFB-Schiedsrichterausschusses. Und die DFB Schiri GmbH ist ein recht junges Konstrukt, so 2,5, 3 Jahre alt. Man hat es ausgelagert, man hat gesagt, man möchte gerade die Schiedsrichter der ersten, zweiten und dritten Liga etwas mehr professionalisieren, hat es in eine GmbH gepackt, um dort auch unabhängig von Verbandsstrukturen besser, schneller entscheiden zu können. Und von daher bin ich nicht der Oberste.
Und was genau machen Sie?
Ich arbeite gerne in Bildern und ich habe dann das Bild des Eisbergs. Viele sehen immer von außen auf den Eisberg und dann sieht man ja nur einen ganz geringen Teil, das oberhalb der Wasseroberfläche ist.
Was ist jetzt der Eisberg? Der DFB?
Die GmbH, Tätigkeit. Okay. Ja. Dann sieht man die Ansetzungen. Also wer bestimmt jetzt, welcher Schiedsrichter pfeift in der ersten und zweiten Liga, wo, auf welchem Platz am Wochenende. Wer steigt auf, wer steigt ab. Aber darunter ist ganz viel mehr in der Schnittstelle zu den Regionalverbänden, zum Amateurbereich, von dort, wo die Schiedsrichter, Nachwuchsschiedsrichter kommen. Dann die Schnittstelle zu den Vereinen, zu den Profiklubs der ersten, zweiten, dritten Liga, Perspektivteam, Nachwuchsarbeit bei uns, aber auch soziale Dinge, Dein bester Tag, viele andere Geschichten, die in einem ganz normalen Unternehmen anfallen, neue Technologien, Innovationen, Video Assistant Referee, das VAC in Köln, eventuell Umzug von Köln nach Frankfurt. Also alle die Dinge, die den Fußballfan jetzt mal so, wenn er aufs Wochenende schaut, eigentlich gar nicht großartig interessieren.
Aber was alles im Hintergrund läuft, klingt auch nach einem Fulltime-Job, den Sie da machen. Nochmal herzlichen Glückwunsch, weil noch ein weiterer Posten ist ja auch noch dazu gekommen. Jetzt ganz aktuell sind Sie noch zum stellvertretenden Vorsitzenden DFB-Schiedsrichter-Ausschuss ernannt. Und was macht der jetzt, der DFB-Schiedsrichterausschuss?
Der DFB-Schiedsrichterausschuss, der kümmert sich um die anderen Schiedsrichter in dem Amateurbereich, Regionalliga abwärts, Jugend, Frauen, Futsal, Beachsoccer, das ist so deren Hauptaufgabe, Konstrukt aus den Landesverbänden, Regionalverbänden. Der macht das ganze Lehrwesen auch für die deutschen Schiedsrichter. Und da haben wir oder sind wir natürlich als Profi-Abteilung ein Teil davon.
Da fällt eine ganze Menge an. Ja, ich habe das mal, Sie machen ja so richtige Fehleranalysen. Ne? Da sitzen Sie da ernst zusammen, alle gucken dann, was ist passiert am Wochenende in der Bundesliga. Da wird dann analysiert über die Spiele, über die Entscheidungen der Schiedsrichter. Das ist schon eine relativ ernste Angelegenheit. Also nicht nur ein spaßiger Job, den Sie da haben.
Ja, aber trotzdem macht er Spaß. Also das ist jetzt nicht so, dass das alles so ernst wäre. Natürlich, man ist konzentriert, man ist fokussiert. Am Ende des Tages immer natürlich auch darauf bedacht, die Schiedsrichter weiterzuentwickeln, die Fehler zu vermeiden, aus den Fehlern zu lernen. Und deshalb machen wir das gerade übers Wochenende sehr intensiv. Wenn die Freitagsspiele sind, sind wir Freitagabend, man mag schon sagen nachts. Wenn ja der letzte Pfiff in der Bundesliga beim Abendspiel getätigt ist, haben wir nochmal kurz einen Austausch. Gibt es Szenen aus der zweiten Liga, aus der dritten Liga, aus der Bundesliga, die wir vielleicht den Schiedsrichtern, die Samstag, Sonntag im Einsatz sind, noch als Aufklärung zugutekommen lassen müssen, damit sie dann, wenn sie die Samstags, Sonntags hätten, diese Szenen, nicht den gleichen Fehler machen, sondern wissen, wie es eigentlich zu sein hat. Aber auch im Positiven, also wenn gute Entscheidungen da waren, die nochmal zu supporten und zu sagen, das war gut, mach das genau so, wie jetzt am Freitag gezeigt. Dann gibt es gegebenenfalls Samstagmorgen eine Konferenz, dann gibt es am Samstagabend eine Spieltagskonferenz und dann wieder Montag.
Also, kriegen das die Schiris dann mit? Also kriegen die ihre Kritik dann auch übermittelt?
Ja, also oder die grob auch? Natürlich, klar. Also ja. Ich bin, wenn ich Samstagnachmittags auch mal zu Hause bin und von zweiten Liga bis das letzte Spiel, zweite Liga am Samstagabend, die Spiele anschaue, meistens in der Konferenz, und dann Spiele sehe und gute Entscheidungen sehe, dann schreibe ich schon auch mal an die Schiedsrichter eine WhatsApp, ja.
Herr Kircher, sind Sie eigentlich VfB-Fan?
Nein.
Fan von irgendeinem anderen Verein?
Nein.
Dürfen Sie das nicht sein, weil man als Top-Schiri keinem Verein mehr nachhängen darf?
Nein, durfte ich, aber ich habe es die ganzen Jahre, ich habe mir es nie angeeignet und irgendwie lebe ich gut damit.
Lebt man als Schiri vielleicht auch ein bisschen besser damit? vielleicht, weil man da nur neutral dann auch so eine Neutralität ausstrahlt.
Vielleicht muss man da nicht so leiden, ja, oder kann vielleicht auch nicht so feiern, ich weiß es nicht, ja.
Ja, Sie waren ja 15 Jahre lang selbst aktiv Schiedsrichter in der Bundesliga, fast 250 Spiele in der ersten, knapp 130 in der zweiten Bundesliga gepfiffen, in der FIFA international im Einsatz gewesen und Sie waren auch Schiedsrichter des Jahres 2011 und 12 in der Saison. Gab es so Meilensteine, wo Sie sagen würden, das war eigentlich einer der wichtigsten Punkte in meiner Karriere?
Och, Meilensteine. Könnte man von ganz früh anfangen. So, jetzt hat er mal die Schiedsrichterei begonnen, hat die Schiedsrichterprüfung gemacht, hat sich da auf den Weg gemacht. Und
haben Sie von vornherein gewusst, ich gehe bis ganz nach oben?
Nein, nein. Und das als Ziel zu haben, das wäre auch wirklich sehr, sehr, sehr traumwandlerisch unterwegs gewesen zu sein. Nö, die ersten 3 Jahre war die Schiedsrichterei jetzt nicht wirklich mein Steckenpferd, sondern ich habe viel gemacht die Woche über. Und irgendwann hat sich dieser Fokus mal gedreht. Dann hat sich das Hauptaugenmerk vom Fußballspielen abgewendet zur Schiedsrichterei. Und so kamen Meilenstein für Meilenstein dazu. Ich könnte jetzt aber gar keinen speziell herauspicken, ob das der Aufstieg war in die Regionalliga, in die zweite Liga, in die Bundesliga oder dann auf die FIFA-Liste. Man ist dann wie so in einem Flow und man sammelt dann das ganze Leben lang irgendwelche Erinnerungen ein, ja, und denkt dann im Nachhinein, wow, was durftest du mit der Schiedsrichterei schon alles erleben?
Was ist denn mit dem Pokalfinale 2008? Borussia Super. Dortmund gegen Bayern München. Damals noch die Bayern unter Ottmar Hitzfeld mit Olli Kahn im Tor, Miro Klose, Luca Toni, Poldi Schweini, Toni Kroos, Philipp Lahm, alle dabei. Welche Erinnerung weckt dieses Spiel bei Ihnen? Weil das einzige Finale war, glaube ich, das Sie gepfiffen haben.
Ja, und es ist immer ein besonderes Finale. Das Pokalfinale in Berlin ist für jeden Schiedsrichter in Deutschland mitunter das Highlight seiner Karriere. Weil man bekommt es normalerweise in seinem schiedsrichteraktiven Leben nur einmal, wenn dann überhaupt. Und man läuft ein, man hört die deutsche Nationalhymne, die man sonst nie hört bei Länderspielen. Das ist das finale Spiel, es geht um den Pokal, der da im Stadion steht. Man weiß, die Fußballwelt in Deutschland steht still, es guckt alles auf dieses Finale. Dann ist es auch natürlich noch Dortmund-Bayern, also auch noch ein Klassiker. Mhm. Ja, ich weiß noch, es gab Verlängerungen und am Ende des Tages hat mit 2-1 Bayern gewonnen.
Ja, Sie mussten da leider keine Überraschung erleben.
Ja, 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 ja.
Sag ich jetzt einfach mal so hier, ungestraft vor mich hin.
Ich kann völlig wertneutral sagen, 2-1 nach der Verlängerung. Und man saugt es dann so auf, in dem Moment vielleicht nicht so, dann versucht es trotzdem zu genießen, aber Tage später, Wochen später kommt dann eher so der Genuss, was hat man alles erleben dürfen. Ja.
Also schon so ein bisschen Spiel Ihres Lebens? Oder gibt es das gar nicht bei Ihnen?
Ja, doch, das war sicherlich das eins. Dann war noch ein Bundesligaspiel mal mit Dortmund-Bayern. Das ist so, wenn man sagt, man hat so einen Flow, man geht aus so einem Klassiker raus. Das war mitunter auch dann am 30. Spieltag, glaube ich, in dieser Saison 2011, 2012. 1-0 Sieg für Dortmund in dem Spiel und du hast keine gelbe Karte, keine gelb-rote Karte, keine rote Karte. Alle sind mit dir zufrieden, wo du dann selber eine riesen Endorphinausschüttung nach dem Spielende hast und sagst, wow.
Aber Sie sprechen schon an, also alle sind mit dir zufrieden. Die Schiedsrichter in Deutschland, also ich würde mal sagen, vor allem die Profischiedsrichterinnen, Schiedsrichter, die stehen ja wahnsinnig unter Druck. Also das ist ja Stimmengewirr da auf dem Platz. Und wenn man irgendwas macht, Abseitspfeifen, Tor nicht geben oder Spieler vom Platz stellen und es dann nachher nicht richtig war oder es irgendjemand nicht richtig findet, dann gibt's heftige Kritik. Wie sind Sie denn damit umgegangen?
Man fängt ja nicht an im Neulingskurs und pfeift eine oder zwei Wochen später die Bundesliga, sondern das ist ein jahrelanger Prozess, in dem man aufsteigt, in dem man in die nächste höhere Liga kommt. Und manche schaffen es jetzt gar nicht. Wir haben 47.000 Schiedsrichter in Württemberg und oder in Deutschland, nicht in Württemberg, in Deutschland. Mhm. Und am Ende des Tages sind 24 jetzt gerade oben in der Bundesliga, davon 10 auf der internationalen Liste. Das heißt, der Flaschenhals irgendwo zwischendrin wird mal ganz eng, da reinzukommen, da durchzukommen,
also
mit der Leistung.
Nur die Harten kommen
quasi in die Bundesliga, ja. Aber da ist auch eine gewisse Resilienz, eine gewisse Erfahrung, ein Umgang, den man lernen muss mit Medien, ein Umgang mit Stress, ein Umgang mit solchen spannenden Situationen, Spannungssituationen. Das lernt man alles.
Stellen wir uns mal so eine umstrittene Szene auf dem Platz vor. Da rennen zig Spieler auf einen zu, reden auf sie ein. Das kennen Sie ja wahrscheinlich alles, ne?
Das kenne ich alles. Dürften wir heute allerdings gar nicht mehr so haben. Zumindest im Profibereich mit der Kapitänsregelung. Aber es gibt es trotzdem noch.
Er wurde eingeführt für die Fußball-Weltmeisterschaft jetzt im Sommer auf internationaler Ebene. Nur der Kapitän darf den Trainer ansprechen. Ich muss sagen, ich als Zuschauer fand das ganz angenehm. Wie finden Sie es?
Es ist nicht nur als Zuschauer angenehm, sondern auch als Schiedsrichter eigentlich angenehmer. dass eigentlich nur der Kapitän kommt. Dass wir dann nicht mehr mit den Spielern sprechen, das ist Märchen. Ja, wir reden schon proaktiv, präventiv mit den Spielern während dem Spiel. Aber in den entscheidenden Momenten ist halt dann angesagt, jetzt möglichst geringer Dialog und nicht irgendwie eine Betriebsversammlung auf dem Platz zu haben. Ja.
Sie haben es vorhin gesagt, es gibt einen Flaschenhals, wenn man ganz nach oben geht, also Bundesliga, international, dann steigt der Druck wahnsinnig an, wegen der Tragweite auch der Entscheidung, die man zu treffen hat. Da geht es im Wesentlichen, muss man leider auch sagen, um viel Geld. Wie haben Sie sich diesen Respekt, die Anerkennung, die man auch bei den Top-Leuten in der Bundesliga braucht, die haben ja auch ein großes Ego, die Spieler meine ich jetzt, wie haben Sie sich die geholt?
Ja, das ist im Grunde genommen wie so ein Führungsverhalten, dass sie den horizontalen Respekt einfach benötigen. Ja, das heißt, Augenhöhe herstellen, nicht von oben herab als Schiedsrichter, sondern einfach auch Partner sein, auch mal Prellbock sein, aber auch mal jemand sein, der ein Stück weit den Weg vorgibt und dadurch die Souveränität nicht verliert.
Mhm. Ich meine, gerade beim Handspiel zum Beispiel, das ist ein ganz, ganz gutes Beispiel. Also ständig haben wir das Gefühl, die Spieler legen die Arme irgendwie so an, weil sie sieht irgendwie so ein bisschen unnatürlich aus, weil alle haben Angst, dass es ein Handspiel gibt. Und da ist die Diskussion ja schon heftiger geworden in den letzten Jahren. Ständig geht es darum, ob die da mit der Hand am Ball waren oder nicht. Gibt es da so besonders so Diskussionen, wo Sie das Gefühl haben, das wird immer heftiger, wird immer mehr?
Ja, also das Handspiel ist sicherlich ein Thema, der VAR ist sicherlich ein Thema. Dann Strafstoßsituationen, da ist ein Kontakt da, aber ein Kontakt heißt ja nicht unbedingt, dass es ein Foulspiel vorliegt. Das ist ja keine kontaktlose Sportart. Also Dinge. Und man hat den Eindruck, es wird oftmals dramatischer. Das fängt früher an, gefühlt, jetzt aus der Vergangenheit war das eher so die letzten Spieltage, wenn die letzten Entscheidungen getroffen wurden, so in Richtung Meisterschaft gegen den Abstieg. Jetzt hat man den Eindruck, es beginnt schon am ersten Spieltag.
Ja, aber Sie wirken da jetzt so ganz entspannt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es für die Schiris auch ein Riesendruck ist. Ja, also erstmal für die Spieler, schwer zu kontrollieren. Ständig müssen sie ihre Arme irgendwo hin tun. Dann gibt's immer ständig diese Diskussionen. In der Schnelligkeit muss man alles erkennen und dann soll man am besten auch noch alles richtig machen. Also so leicht stelle ich mir das dann aber nicht vor.
Es ist auch gar nicht leicht. Also so ein Spiel muss man sich vorstellen wie einen großen Elefanten. Aber den Elefanten kriegen sie jetzt auch nicht durch die Tür, sondern den Elefanten schneiden sie idealerweise in Scheiben. Also sie teilen sich das Spiel.
Schönes Bild.
Ja, sie teilen sich das Spiel schon mal ab in die ersten 10 Minuten. Dann kommen wieder 5 Minuten. Sie pushen sich dann auch. Sie sind ständig im Tunnel hochkonzentriert. Sie müssen kleine Chancen nutzen, auch wieder runterzukommen, zu regenerieren, Pausen zu haben, mal einen Einwurf, mal einen Eckstoß. Auch wenn das nicht wirklich die Pausen schlechthin sind, eine Auswechslung. Trotzdem muss das Gehirn immer irgendwo arbeiten, muss Situationen einsortieren, muss auf alles gefasst sein. Und natürlich idealerweise mit dem Ergebnis, dass sie nichts übersehen und alles richtig einsortieren.
Mhm. Kennen Sie Kollegen, die mit dem Druck auch nicht umzugehen wussten und daran vielleicht auch ein bisschen gelitten haben, sage ich jetzt mal harmlos, oder vielleicht sogar dran gebrochen sind?
Ja, wir haben natürlich ein ganz präsentes Beispiel mit Babak Rafati bei einem Spiel Köln gegen Mainz, wo er sich versucht hat, das Leben zu nehmen in der Bundesliga. Das war so schon einschneidend. Aber es gibt natürlich auch genügend Beispiele auf Spielerseite. Ja, Robert Enke, der sich jetzt so mehrmals gejährt hat, oder andere Sportler, die einfach da, ja, also das ist schon massiv. Du bekommst natürlich über den Verband und über uns dann auch schon regelmäßig Schulungen, Impulse, lernen damit umzugehen. Und viele schaffen es vielleicht auch gar nicht.
Ich wollte gerade sagen, wie gehen Sie denn als Funktionär mit sowas um? Also wie reagiert man da?
Ja, man sucht sich meistens 1-2 Leute, zu denen man großes Vertrauen hat, mit denen man sich austauscht. Und dann bleibt immer auch noch etwas übrig, das ich von früher kenne, dass du eine andere Welt hast, eine Arbeitswelt. Das ist jetzt mein Hauptberuf, aber im Grunde genommen mal Sport zu treiben oder mit irgendwie jemandem quatschen.
Man muss ja immer nicht gleich dran zerbrechen, aber wie sehr hängt denn so eine, wissen Sie ja vielleicht aus eigener Erfahrung, wie sehr hängt denn so eine Fehlentscheidung, jetzt wenn man so eine spielentscheidende Fehlentscheidung getroffen hat, wie sehr hängt einem sowas nach? Und alle sagen danach, oh, du bist schuld, du bist der Depp.
Aber man ist immer das Gesicht des Fehlers, man ist immer das Gesicht des Problems und das kann dahin gehen bis zu Morddrohungen für einen selber oder Morddrohungen für die Familie. Hatten wir in der nahe zurückliegenden Vergangenheit in der Bundesliga auch schon, dass ein Schiedsrichter dann für sich Polizeischutz beantragen musste.
Mhm. Aber geht das nicht zu weit?
Natürlich, das geht viel zu weit. Das geht in dem Profibereich viel zu weit, das geht aber im Amateurbereich viel zu weit, indem dort Gewalt auf den Fußballplätzen dann stattfindet, gegen Schiedsrichter, Fußballer untereinander, Funktionäre, Zuschauer. Gewalt hat in diesem Sport nichts zu suchen.
Da kriege ich ja immer was vorbereitet, einen Ton, um das mal so ein bisschen zu plastisch zu gestalten, auch für unsere Hörerinnen und Hörer, was da abgeht auf dem Platz. Wir hören mal in den Schirifunk rein.
Achtung! Achtung! Gegner! Ohne! Wenn dann ohne!
Ja, ja.
Spa definitiv nicht. Denn da müsste Kontakt sein. Der hält
alles
sich das
gut,
Gesicht.
Normal.
Er blutet an der Lippe, aber weil er in den Gegner rein.
Er fällt in den Gegner rein, genau. Genau, er genau, fällt ja, in den Gegner rein. Foul selber war nichts Großes.
Mann, wenn das Trikot voll blutet, muss das wechseln, ja? Mein Pfiff, Männer! Mein Pfiff, Männer! Mein Pfiff! Egal, wer schießt. Bei Orban! Ja. Orban, Kolo! Zwei Kolo! Schau hin!
Ey, mag ich nicht, überhaupt nicht, lass dich in Ruhe. Mag ich überhaupt nicht, I know.
Und dann kannst du gleich blocken,
hey,
sagen,
weiter. Will ich geschafft.
Weiter, Hand im Gesicht.
Weiter.
Wir gehen mal raus an der Stelle. Herr Kircher, kommt Ihnen das bekannt vor alles?
Ja, das kommt mir alles bekannt
vor. Aber das ist ja Wahnsinn, was da passiert während des Spiels. Wie hält man das aus?
Indem man fokussiert ist, indem man sortiert ist, indem man aufgeräumt ist und auf alles gefasst ist.
Die Töne sind übrigens aus einer ARD-Doku unparteiisch, die werden Sie wahrscheinlich auch kennen.
Kenne ich, ja.
Über Deutschlands Elite-Schiedsrichter, finde ich sehr sehenswert. Einfach mal den Blick hinter die Kulissen.
Geht übrigens weiter. Es gibt die nächste Folge. Wird diese Saison aufgenommen.
Ach, gucken Sie, da wissen Sie schon mehr als ich, als Nicht-Interner. Herr Kircher, was macht einen guten Schiedsrichter für Sie aus?
Ganz umgangssprachlich, ganz landläufig. Und der beste Schiedsrichter ist der, über den man am Ende eines Spiels nicht spricht. Der weder in den Köpfen der Zuschauer noch der Offiziellen noch der Spieler hängen bleibt. Wenn sie gefragt werden, wer hat denn heute gepfiffen, dann hat der Schiedsrichter einen exzellenten Job gemacht. So könnte man es.
Man sucht nicht gerade die Öffentlichkeit.
Nein, man sucht nicht die Öffentlichkeit. Obwohl die Transparenz zugenommen hat, das Interesse der Öffentlichkeit auch an den Schiedsrichtern, an dem Jobprofil des Schiedsrichters. Ein guter Schiedsrichter ist einer, der Entscheidungen treffen kann. Ein guter Schiedsrichter ist der sehr kommunikativ ist, der Dialoge führt, der proaktiv, präventiv unterwegs ist, der authentisch ist und der Mensch geblieben ist.
Würden Sie das von sich behaupten? Blick geht nach links und rechts.
Ich frage mal mein Umfeld.
Okay, fragen Sie mal ein paar Freunde. Fitness, das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Ne? Also das unterschätzt man manchmal, aber der Schiri, der muss ganz schön rennen. Nicht nur als Spielerin, als Spieler muss man da trainieren. Gibt es da ein Programm, dass man sich so in der Profiliga, also wenn man ganz oben ist, bei den Elite-Schiedsrichtern, wo man sich dann auch dran halten muss?
Muss nicht, nein. Wir haben einen Trainer bei uns angestellt, der gibt Trainingsempfehlungen, der gibt auch Trainingspläne, individuelle Trainingspläne. Die Schiedsrichter wissen selber eigenverantwortlich, dass sie im Grunde genommen fit sein müssen für 90 Minuten plus Nachspielzeit bzw. plus Verlängerung. Es gibt 4-mal Leistungsüberprüfungen im Jahr. Es ist so, dass ein Schiedsrichter zwischen 12 und 14 Kilometer läuft in so einem Spiel, intervallmäßig, also nicht nur einfach ein Waldjogging macht, sondern da ist viel Intervallbelastung auch dabei, Sprints, kurze Belastungen dabei. Das ist nur der körperliche Stress und dadurch, haben wir ja vorher gehört, auch kommt noch einiges auf die Ohren, das Gehirn ist ständig gefordert. Ich muss gucken, ich muss das einsortieren, also da läuft das Gehirn schon mal heiß. Und das zahlt natürlich alles ein, wenn ich fit bin, bin ich da resilienter.
Also es braucht einige Fähigkeiten, um wirklich ein guter Schiedsrichter, eine gute Schiedsrichterin sein zu können. Finden Sie, dass der Respekt, den man dafür bekommt, sowohl im Geschäft als auch in der Öffentlichkeit, dass der angemessen ist?
Och, Respekt ist ein sehr großes Wort. Das ist ein sehr großer Elefant.
Machen wir Anerkennung draus.
Ja, aber wer das Schiedsrichteramt macht mit dem Ziel, Anerkennung oder Wertschätzung bekommen zu wollen, der ist in der Jobauswahl schon falsch. Ja? Sondern das ist eine Leidenschaft, das ist eine Passion, die man, ein anderer Blickwinkel auf jeden Fall mal, so fängt man an, so probiert man es und am Ende des Tages ist es nicht die Anerkennung. Man freut sich, das ist völlig klar und das ist auch wichtig. Ich glaube, eher so Akzeptanz ist es eher was wir erstreben.
Also Henrik Minch aus Mockmühl, der schreibt uns zum Beispiel, war selber Schiri, glaube ich, eher so im Nicht-Profi-Bereich und hat auch Kinder, also Spiele von kleineren gepfiffen. Und den würde interessieren, also sagt auch, das Beste ist, wenn ein Schiedsrichter nicht in Erscheinung tritt, also auch seine Meinung. Ihn würde aber die Meinung interessieren, ja, wie ist es denn im Vergleich früher zu heute? Also was hören Sie denn von Ihren aktiven Kolleginnen und Kollegen, wie sich das Schiedsrichterdasein verändert hat?
Es ist dynamischer geworden, es ist in der Öffentlichkeit präsenter geworden. Wenn man noch vor vielen, vielen Jahren zurückgeblickt hat, dann hat man gesehen, in der Sportschau zum Beispiel waren 3 Spiele, da waren ein paar Kameras, alle anderen Spiele wurden nie aufgezeichnet. Heute ist jedes Spiel, du hast bis zu 26 Kameraperspektiven, die dem Zuschauer zu Hause übermittelt werden. Die Stadien sind noch fußballtypischer geworden, die haben diese Athletik-Rundbahn verloren. Die Stimmung ist sag mal, intensiver, es kommt auf jede Kleinigkeit an. Das Fußballspiel selber hat sich verändert.
Also auch mehr Druck.
Ja, du bist mehr Teil der Öffentlichkeit. Ja.
Fast 45.000 Unparteiische, Herr Kircher, gibt es im deutschen Fußball, die sich um knapp 100.000 Fußballspiele jedes Wochenende kümmern müssen. Das ist, Sie sind DFB-Schiedsrichter lange gewesen, Herr Kircher, Knut Kircher. Reicht das, 45.000?
Um wirklich alle Fußballspiele zu besitzen mit Schiedsrichtern, reicht es nicht.
Wie viele bräuchte man da ungefähr?
Och, wahrscheinlich bräuchten sie für 100.000 Spiele, wahrscheinlich bräuchten sie 180.000 Schiedsrichter oder sowas.
Okay, also so viele hat es, glaube ich, lange nicht gegeben. Aber die Zahlen sind in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Also die sind in den letzten paar Jahren von knapp 70.000 wirklich gesunken. Kann man sich das erklären? Warum gibt es immer weniger Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter im deutschen Fußball?
Och, ich glaube, das ist sehr vielschichtig. Das eine ist natürlich, wir erleben einen Rückgang von Mannschaften. Es gibt viele Spielgemeinschaften, gerade hier auch in Baden-Württemberg, im ländlichen Raum, wo viele kleine Vereine heute nicht mehr existent wären, wenn sie nicht in Spielgemeinschaften sich organisieren. Mhm. Dadurch gibt es natürlich weniger Freiwillige, die auch Betreuer machen, Trainer machen, sich ehrenamtlich in den Vereinen engagieren und dadurch auch weniger, die den Bereich Schiedsrichter abdecken für die Vereine. Und das ist sicherlich das Angebot. Und dann kommt ein Stück weit auch das Erschreckende, Gewalt auf den Fußballplätzen. Menschen, die vielleicht nicht mehr die Resilienz haben, zu sagen, das tue ich mir an. In jungen Jahren sind es vielleicht eher die Eltern draußen, dann sind es irgendwelche pubertäre Kinder, Erwachsene, die einfach dann auch Gewalt schüren oder eine Brutalität dann haben.
Aber greifen wir das Thema vielleicht mal auf. Also Dennis Aitekin, selber Top-Schiedsrichter, aktueller Schiedsrichter, der hat gesagt über die Beschimpfungen eines Bundesliga-Trainers, wir sind nicht der Mülleimer der Nation. Warum gehen die negativen Emotionen so oft auf die Schiedsrichter drauf?
Naja, sie sind im Grunde genommen das Gesicht des Fehlers, das Gesicht des Problems, das Gesicht der Entscheidung, die am Ende des Tages vielleicht auch gegen mich getroffen wurde. Ja, ob sie jetzt in einem Graubereich liegt, im Ermessensspielraum, das ist mal völlig dahingestellt. Ich bin derjenige, der sagt, naja, eigentlich müsste die Entscheidung jetzt so lauten und der Schiedsrichter entscheidet anders, also ist er quasi schon mal mein Problem.
Ja, und wie die Kommunikation auch zwischen Trainer und Schiedsrichter, also wenn dann jemand sagt, wie Julian Nagelsmann, immerhin heute Bundestrainer, der mal gesagt hat, Schiedsrichter mal als weichgespültes Pack bezeichnet hat und dann nachher sagt, naja, ist halt emotional der Fußball. Stimmt das ein bisschen so? Kann man das dann so abhaken oder müsste so jemand sagen, tut mir leid?
Oh, ich weiß nicht, ob er sagen muss, es tut mir leid, das ist dann Lebenserfahrung, die kommt dazu. Ich glaube, so einen Spruch würde er heute ja nicht mehr machen. Es ist immer der Dialog miteinander, weil wir sind Teil eines Fußballs, eines Fußballgeschäfts und da müssen wir am Ende des Tages miteinander auskommen.
Gibt ja aber auch die Perspektive der Spieler, der Trainer, die oft sagen, die Kommunikation von Schiedsrichterseite, die ist auch nicht immer ganz in Ordnung.
Auch das mag sein, ja. Also auch Schiedsrichter sind nur Menschen. Deshalb ist es mir sehr daran gelegen, präventiv, proaktiv in diesem Fußballbusiness unterwegs zu sein, einen guten Dialog auch rund um das Spiel zu führen, dann ist klar, die 45 ersten und die 45 zweiten Minuten, die sind einfach von Emotionen geprägt, aber davor, dazwischen und danach gibt es genügend Möglichkeiten, sich nochmal auf Augenhöhe zu begegnen, auszutauschen, ein gewisses Klima zu schaffen, trotz unterschiedlicher Meinungen und Perspektiven.
Ja, man muss ja sagen, Sie haben es vorhin erwähnt, dass eben die viele Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter gerade auch auf der kommunalen, auf der regionalen Ebene oft auch so eine Anfeindungen und Gewalt gegenüber sich sehen. Das ist natürlich indiskutabel, muss man dazu sagen. Sagt das auch was ein bisschen über die Gesellschaft?
Ja, es ist so. Es wird heute nicht mehr großartig diskutiert. Es wird gefühlt, gesehen, oftmals dann auch schnell mitbekommen. Es wird eher dran gleich draufgehauen oder angeschrien. Also wenig debattiert, diskutiert.
Die meisten sind ja auch ehrenamtlich unterwegs. Dann überlegt man sich das vielleicht dann auch zweimal. Dann natürlich die Frage, wie sieht es mit Schiedsrichterinnen aus, vor allem in der obersten Klasse? Sind es genug, würden Sie sagen? Oder können wir da noch ein bisschen, gibt es da Luft nach oben?
Es gibt immer Luft nach oben, auch bei den Schiedsrichterinnen. Wir haben tolle Talente, die bis hoch in den DFB-Bereich in der Frauen-Bundesliga unterwegs sind und in der zweiten Liga unterwegs sind. Und aus den Regional- und Landesverbänden kommen auch sehr viele Talente. Viele können wir dann auch schon einbauen in die dritte Liga der Männer und dann als vierte Offizielle, als Assistentinnen. Das geht alles. Oder als Video Assistant Referees oder dort auch die zweite Position des Assistant Video Referees. Das geht. Natürlich kennen wir alle noch aus der nahe zurückliegenden Vergangenheit Bibiana Steinhaus als Leuchtturm der Schiedsrichterinnen in Deutschland und international. Und es würde uns sicherlich gut zu Gesicht stehen, wenn wir da auch dran wieder arbeiten, gemeinsam mit dem Frauenbereich, dass wir solche Aushängeschilder auch für den Schiedsrichterinnenbereich bekommen.
Der Kölner Keller, der ist im deutschen Profifußball inzwischen berühmt und auch berüchtigt. Dort sitzt der Video-Referee oder auch der Video-Schiedsrichterassistent. Knut Kircher ist bei uns, Deutschlands, ich sag's nochmal, Chef-Schiedsrichter. Jawohl. Herr Kircher, was war das für ein Drama am vergangenen Sonntag? Sie wissen jetzt, worüber ich sprechen will. In der Bundesliga in Stuttgart, da legt der VfB so eine riesen Aufholjagd nach 0-3 Rückstand hin. Phänomenal. Bis auf 2-3. Und dann fällt in der Nachspielzeit auch noch der Ausgleich und der Videoassistent kassiert den. Herr Kircher, wie viel VAR verträgt ein vernünftiges Fußballspiel?
Boah, das ist sehr unterschiedlich. Der eine Fußballfan sagt eigentlich weg, lieber weg mit dem VAR. Der andere sagt, ach, bitte noch mehr. Ich glaube, das ist eine persönliche Empfindung. Wie viel verträgt einer?
Also von Ihnen ist ja folgendes Zitat überliefert. Das haben Sie bestimmt schon oft gehört.
Bestimmt.
Von 2006. Da sieht man mal, wie alt die Diskussion auch schon
ist. Ja.
Ich bin gegen den Videobeweis. Er nimmt dem Sport sehr viel Emotionalität und Spannung. Außerdem bleiben viele Fragen offen. So, jetzt sind wir fast 20 Jahre nach dem Zitat. Wo stehen Sie jetzt?
Also ich bin nicht mehr gegen den VAR, sondern wir haben ein Werkzeug bekommen, ein Tool bekommen, ein Hilfsmittel bekommen. Das haben die 36 Profiklubs der DFL entschieden, dass wir das ansetzen seit 17, 18 in der Saison. Und jetzt bin ich natürlich technisch affin, ja, aus meiner vorherigen Zeit, jetzt versuchst du dieses Werkzeug, dieses Hilfsmittel so möglichst ideal einzusetzen, in dem Wissen, dass Emotionen auf der Strecke bleiben. Oder dieses Spiel, das wir da hatten mit Stuttgart-Frankfurt, wo natürlich emotional, dramatisch 0-3, 1-3, 2-3 und dann freut sich eine ganze Region, ein ganzer Verein, ein ganzes Stadion. Und
ja gut, die Frankfurter Fans, die sehen es anders. Ne?
Ja, die sehen es anders,
die werden
ja
sagen, gut, dass es den VAR gegeben
so
hat
ist letztes es, so
Wochenende.
Ist es, ja.
Also,
so ist es, so ist
es. Während sich die Stuttgarter aktuell die Abschaffung wünschen. Also Sie haben ja 2016 aufgehört.
Ja.
Hat das was zu tun mit dem VAR? Nee,
nein.
Das war die Altersgrenze. Ne?
Also die Altersgrenze, die es fachlich eigentlich nie gab, aber die man als Orientierungswert man immer hatte.
Ja. Also der Maschinenbauer, Sie sind ja gelernter Maschinenbauer, der in Ihnen, der sagt, tolles Ding, aber der Fußballfan in Ihnen sagt,
Zwiegespalten.
Weil, also ich meine, der Videoassistent, der kann sich ja Bilder aus vier verschiedenen Perspektiven anschauen, kann dann den Bildausschnitt vergrößern, das dauert natürlich ein bisschen Zeit. Also Fußballfans sagen ja, Mann, man traut sich schon gar nicht mehr zu jubeln beim Tor, weil man muss ja erstmal warten, ob der VAR jetzt sagt, das war ein gültiges Tor.
Ja.
Ist da was dran? Also stört es den Spielfluss nicht?
Den Spielfluss selber nicht, weil der Ball ist ja dann im Tor. Ja, also da fließt ja kein Ball mehr, da rollt kein Ball mehr, sondern alles wartet ganz gespannt, darf ich jetzt jubeln oder nicht. Meistens erkennt man schon aus dem Ablauf heraus, dass es jetzt gültig sein muss. Manchmal ist aber auch vielleicht noch ein Fragezeichen. Jedes Tor wird gecheckt. Es sind nicht nur vier Perspektiven, wir haben 26 Kameras in diesem Stadion plus noch ein paar hochauflösende Digitalkameras, die auch noch da sind. Es ist ein bisschen Geduld gefragt oder zweimal freuen, kann ja auch sein.
Ja, aber ist das schön. Also das Fußballmagazin Elf Freunde schreibt, es nervt wie am ersten Tag.
Ja.
Und dass es den Charakter des Spiels verändert hat, ich glaube, darauf können sich alle einigen. Aber hat es denn auch mehr Klarheit gebracht, Ihrer Meinung nach?
Ich finde ja. Der Statistik darf man ja immer, oder sag mal, man schenkt der wenig Aufmerksamkeit, wenn man schon vom Grund her eine negative Haltung, ablehnende Haltung gegenüber dem VAR hat. Aber der VAR hat viele Fehlentscheidungen korrigiert, Gott sei Dank korrigiert. Ich gucke nach vorne und sage, jetzt haben wir ein Werkzeug, wir haben ein Hilfsmittel. Was machen wir denn da draus? Setzen wir das ein und versuchen, jede Schraube alles hinzubekommen mit dem oder nur die Wesentlichen? Und das sind so zwei Begrifflichkeiten, an denen wir arbeiten, klar und offensichtlich. Also jeder von uns hat klar und offensichtliche Fehlentscheidungen im Kopf, Fußballbilder, Wembley-Tor, Handspiel Gottes oder die Hand Gottes.
Die Hand Gottes,
ja. Ja, oder andere Dinge, wo man sagt, das darf nie und nimmer zählen. Da muss jetzt jemand sagen, rumdrehen.
Aber was wäre denn die Fußballgeschichte ohne Maradonas Hand Gottes von 1986?
Auch das
wenn der Video-Referee gesagt hätte, nein, ist nicht.
Ja. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Nationen, die sagen, rein, das hätte man müssen drehen. Ja.
Das stimmt. Ich gehe noch mal eine Ebene höher. Also wofür das Ganze? Macht es den Fußball gerechter? Der Videoassistent.
Ich bin weit davon weg, ob das den gerechter macht. Es gibt Fehler, die sind klar und offensichtlich und die sind aufzuheben. Aber da gibt es einen großen Graubereich, auch im Fußballregelwerk, und die wird ein VAR nie lösen können. Also ein Fußballspiel gerechter zu machen, hätte ich den Anspruch, dass ich, wenn ich nach 90 Minuten nach Hause gehe, alles aufgeteilt ist in Schwarz und Weiß. Und das wird es nicht sein, weil das Regelwerk als solches per se das nicht zulässt. Und deshalb bin ich von gerechter machen gar nicht so will, gar nicht so, so ein Freund, sondern eher weit weg und sage, nee, es wird die klaren, offensichtlichen Fehlentscheidungen, die wird es korrigieren und es wird trotzdem einen starken Schiedsrichter auf dem Feld brauchen, der mit seiner Persönlichkeit so ein Spiel leitet.
Der Videoassistent macht den Fußball nicht gerechter, das haben wir schon mal festgestellt mit Knut Kircher, Geschäftsführer Kommunikation und Sport bei der Schiri-Organisation DFB Schiri GmbH. Herr Kircher, ist der Anspruch, den Fußball gerecht zu machen, nicht einer, von dem man sich generell trennen muss, weil so 100% gerecht gibt's nicht?
Kann es auch nicht geben. Das Regelwerk hat einen Graubereich, einen Ermessensspielraum. Die Personen, die darin spielen und entscheiden, deshalb wird die absolute Gerechtigkeit in Schwarz und Weiß wird es nie geben.
Ja, das menschliche Ermessen, das gehört ja irgendwie auch dazu. Also der Schiri, der eine, der dann sagt, ich lasse eher laufen, oder der andere sagt, ich pfeife eher. Was waren Sie für ein Typ? Eher pfeifen oder eher laufen lassen?
Laufen lassen.
Ja?
Ja, ja.
Und finden Sie auch schöner für den Spielfluss?
Ich finde es zum Zuschauen viel angenehmer. Ja. Manche Spiele erfordern es, dass man kleinlicher ist. Ja, das hängt vom Spielcharakter ab. Aber wenn der Schiedsrichter etwas Positives beitragen kann zu einem positiven Spielfluss, dann hat er eine gute Leistung hingelegt.
Also viele, viele Meinungen gingen da natürlich ein. Der SWR1-Hörerinnen und Hörer zum Thema Videoassistent Thomas aus Schorndorf, der schreibt zum Beispiel, verweist auf ein Spiel VfB gegen Wolfsburg. Karasor hat wegen eines Fouls die gelb-rote Karte bekommen, obwohl Arnold von Wolfsburg das Foul begangen hatte. Ja, wenn es dann heftige Proteste von der Bank gibt, dann muss man doch so eine Situation nochmal prüfen. Ja, muss man so stehen lassen erstmal, ne?
Man kann dem wie folgt antworten. Es gibt wie bei Skat, wie bei Mensch ärgere dich nicht, ich will das aber gar nicht vergleichen, aber nur mal als Beispiel, gibt es ein Regelwerk und für die Anwendung, und das gibt es auch für den Video Assistant Referee, und der sieht halt nicht vor, dass wenn die Bank protestiert oder der Trainer Einspruch einhegt, dass die Szene nochmal gecheckt wird.
Mhm. Herr oder Frau Lang sagt da was zum Abseits. Ein Computer zieht eine millimetergenaue Linie, sagt er oder sie, wann ein Spieler im Abseits steht. Wenn diese Linie allerdings gezogen wird, entscheidet dann ein VAR nach menschlichem Ermessen, also ungenau. Aus der kalibrierten Linie muss ein kalibriertes Band werden. Sonst wird es scheingenau, sagt er. Was sagen Sie dazu?
Das kann ein Band sein, und wenn es dann ein Millimeter über das Band ist, dann redet man dann wieder von, wer nimmt das jetzt wahr, dass es außerhalb des Bandes ist. Also es wird immer toleranzbehaftet sein, schon allein von der Systematik. Vielleicht werden wir jetzt wie bei der Europameisterschaft diese halbautomatische Abseitslinie bekommen. Dann kannst du als Kellerkind, sage ich mal so despektierlich, die Hände wegnehmen, das System entscheidet, das geht über Körpertracking, und am Ende des Tages gibt es ein Bild, was wir heute schon in der Champions League sehen oder bei der Europameisterschaft gesehen haben, und da gibt es auch einen Zehennagel abseits.
Jetzt frage ich Sie natürlich als Funktionär, weil irgendwie, wenn ich diese hitzigen Diskussionen erlebe und die einen sagen so, die anderen sagen so, und dann regen sich alle auf, mit Spiel hat das ja eigentlich schon lange nichts mehr zu tun.
Ah, da ist schon noch sehr viel Spielen da und sehr viel Fußball. Aber Spiel als solches, es muss Spaß machen. Ja. Und ich habe immer noch meinen Spaß. Ja. Und andere haben auch ihren Spaß. Emotionen gehören auch zum Spiel dazu. Von daher, ich glaube, das originäre Fußballspielen ist schon noch da. Es hat sich gewandelt.
Jetzt sind Sie natürlich irgendwie Teil davon als Geschäftsführer so einer DFB Schiri GmbH. Aber wenn man jetzt sagt, so das Stichwort Durchkommerzialisierung des Fußballs, ist es in Ihren Augen nicht auch was irgendwie immer weiter voranschreitet, also Geld vor Spiel?
Ja, machen wir uns nichts vor. Wir können viele Dinge, hätten wir heute nicht und könnten wir auch nicht machen, wenn tatsächlich nicht auch der schnöde Mammon auch im Fußball Einzug gehalten hätte. Mhm. Und ich glaube, es ist völlig normal. Man kann das verteufeln, man kann es hochloben. Ich glaube, es ist heute mitunter ganz normal, dass auch der monetäre Aspekt eine große Rolle spielt, auch im Fußball, im Profifußball.
Die größte Rolle?
Wahrscheinlich mitunter, ja.
Rainer Fuhrer sieht ein bisschen das Problem, dass es keinen ehrlichen Fußball mehr gibt, schreibt er uns. Spieler wie Trainer versuchen doch, den Schiedsrichter zu täuschen. Stichwort Schwalben, versteckte Fouls und zu beeinflussen. Da sind wir jetzt wieder bei dem, wer alles so auf sie einschreit auf dem Feld. Ja, kann man das irgendwie kontrollieren? Hat man ja mit dem Kapitän, der dann nur noch ansprechen darf.
Ja, man versucht es dadurch. Aber das kann ich durch alle Klassen hinwegnehmen. Nämlich in den Bambinis, F-Union, da sind es die Eltern draußen. Nämlich hoch bis zum Profifußball sind es die Trainer, die Profis selber. Oder dazwischen der hohe oder niedere Amateursport. Es wird überall versucht. Das ist ein Spiel, das gehört auch dazu. Auch Täuschung gehört mit dazu. Das gab es schon vor vielen, vielen Jahren. Auch Schwalben gab es vor vielen, vielen Jahren. Deshalb, man muss sich darauf einstellen. Wichtig ist, dass man da bereit dazu ist und idealerweise, dass man es erkennt.
Herr Kircher, das Thema Videoassistent, das bewegt die Gemüter, das ist so. Jutta Sämann zum Beispiel hat eine ganz fußballtheoretische Frage uns gestellt. Wenn beim Spiel VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt letztes Wochenende der Schiedsrichter nach dem vermeintlichen 3:3-Treffer abgepfiffen hätte, war ja in der Nachspielzeit, hätte dann der VAR noch eingreifen dürfen, Fragezeichen, denn der Linienrichter hatte ja, soweit sie weiß, die Fahne nicht oben.
Nein, hätte er nicht, aber er hätte gewartet, weil jedes Tor wird gecheckt und erst wenn Check Complete aus Köln kommt, ist für den Schiedsrichter der nächste Schritt und das wäre der Schlusspfiff. Aber auch rein theoretisch, wenn er abgepfiffen hätte, wäre nichts mehr gegangen.
Stichwort Durchkommerzialisierung, darüber haben wir vorhin gesprochen. Es gibt ja dann auch gerade, wenn es um viel Geld geht, natürlich eine höhere Gefahr der Manipulation. Und es gab ja auch Manipulationsskandale, in die gerade Schiedsrichter involviert waren. Was tun Sie als Funktionär, um sowas zu vermeiden?
Ah, da gibt es mittlerweile vieles, das damals mit dem Thema Heutzer angefangen hat. Führungszeugnisse, Schufa-Auskunft, alle möglichen Dinge. Das Bettradar ist eingeführt worden. Sodass wir heute nahezu ausschließen können, dass das in Deutschland aus unserer Sicht, zumindest von den Schiedsrichtern, die wir aktuell haben, passiert.
Also da war die Technik auch hilfreich?
Natürlich ist da auch Technik hilfreich, ja.
Wo geht denn das in Zukunft noch hin mit dem VAR? Also wenn man jetzt zum Beispiel an die KI denkt, an die künstliche Intelligenz, also so einen Videoschiedsrichter, den könnte man ja füttern mit strittigen Szenen noch und nöcher, sodass er sich irgendwann mal eine objektivere Meinung bilden kann als der Mensch, der da sitzt.
Ja, und jetzt spreche ich mehr als technisch affiner Mensch, dass man Dinge einfach auch ausprobieren möchte und ausprobieren will. Denn nur am Rande zu stehen und zu sagen, ja, das wird bestimmt nichts und ist nichts, ich würde es gerne mal in der Anwendung sehen. Also zumindest mal probieren. Und solche Dinge probieren wir jetzt gerade. Wir gehen die ersten Wege. Nicht, dass wir scharf schalten im VAC, aber dass wir mal gucken, welche Ergebnisse, welche Erkenntnisse bringt es, unter anderem beim Thema Handspiel.
Sie haben ja noch andere Vorschläge, zum Beispiel das Thema Challenge. Da müssen wir vielleicht kurz erklären. Also der Trainer dürfte eine Schiedsrichterentscheidung anzweifeln, so vielleicht zweimal pro Halbzeit oder so. Ist das nicht für den Spielfluss noch viel schlimmer als der VAR?
Ich weiß es gar nicht, aber mal eins klarzustellen, das ist gar nicht mein Vorschlag, sondern ich bin nur darauf eingegangen zu sagen, was gibt's denn als Vorschlag, wenn man auf andere Sportarten schaut. Da gibt's dieses Challenge-System und es wird bei der FIFA und beim IFAB wird es auch schon getestet. Allerdings für die nicht ganz so potenten Ligen, also nicht die Profiligen, als günstige Lösung. Die Erkenntnisse warten wir jetzt, was da rauskam bei den ersten Tests. Kann sein. Auch das könnte den Fußball, das Thema VAR, wieder in eine Richtung bringen. Ja.
Ein Vorschlag kommt von Hubert Meyer aus Laichingen, der sagt, warum gibt es im Fußball keine effektive Spielzeit? Also nur dann die Zeit zählen, wenn der Ball auch rollt.
Ja, wir haben momentan eine Nettospielzeit von bei angesetzt 90 Minuten von 57 Minuten. Jetzt kann man sich ausmalen, wie lange dann ein Fußballspiel tatsächlich dauert. Und ich brauche einen Zeitnehmer und dadurch verändere ich schon den Profisport zum Amateursport ganz gewaltig, weil der Schiedsrichter auf dem Feld mit all den Einflüssen, die da kommen, wie will er da dann noch die Nettospielzeit machen im Amateurbereich?
Sie sind Geschäftsführer Sport und Kommunikation bei der Schiri-Organisation des DFB, also bei der DFB Schiri GmbH. Und Sie haben gesagt zum Anfang, ich möchte das Schiedsrichterwesen auf das nächste Level bringen. Können Sie das mal kurz umreißen? Was wäre denn das nächste Level beim Schiedsrichterwesen?
Jetzt fangen wir beim viel diskutierten Thema VAR an. In 7 Jahren hat sich etwas entwickelt, wo wir sagen, wir gehen zu oft rein. Wir intervenieren zu oft. Ich möchte gern wieder ein Stück weit mehr zurück in klar und offensichtlich. Das aber nicht alleinig, sondern abgestimmt mit Trainern, Managern, mit Verantwortlichen, dass wir da die richtige Richtung gehen, dass wirklich nur bei den klarsten und offensichtlichsten Fehlentscheidungen ein VAR eingreift. Alles andere bleibt auf dem Platz bei starken Schiedsrichtern. Da sind wir beim nächsten Thema. Starke Schiedsrichter, starke Persönlichkeiten, die wir zum Teil haben, die sich aber dann noch weiterentwickeln dürfen, gerade durch das, dass der VAR sich zurücknimmt und wir dann diese Spielmanager, Spiellenker, Spielleiter haben, die wir auch wollen, auf die wir dann, dann auch stolz sein können und stolz dann auch international, weil wir müssen daran arbeiten, dass jede WM, jede EM, jedes noch so mögliche olympische Turnier idealerweise mit deutschen Schiedsrichtern, Teams besetzt sind und das ist kein Selbstläufer.
Also Sie haben viel vor, stelle ich fest, und haben jetzt gerade erst angefangen damit. Vielleicht sehen wir uns eines Tages wieder und sprechen über die Ergebnisse. Vielen Dank, Herr Kircher, dass Sie da waren in SWR1, Leute.
Vielen Dank für die Einladung.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.